HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Der 5. Februar 1916 war ein besonders wichtiger Tag für die Kunstwelt. Vor 100 Jahren wurde in Zürich eine Kunstrichtung ins Leben gerufen, die bis heute Kultur und Kunst beeinflusst. Der Dadaismus. Der Publizist Martin Mittelmeier hat aus diesem Anlass ein Buch veröffentlicht. Dada, eine Jahrhundertgeschichte.
Dada partizipiert ganz viel von den unterschiedlichen politischen Strömungen der Zeit, also auch dem Nachdenken über den Sozialismus, über den Anarchismus. Das, was die Gründungsmannschaft gemeinsam macht, ist eigentlich schon so etwas wie eine kleine Utopie der Gemeinschaft zu praktizieren, weil es sind völlig unterschiedliche Leute mit eigentlich unterschiedlichen Interessen und sie halten es eine Zeit lang gemeinsam miteinander aus.
Was Dada eigentlich ist und wie es auch noch heute aktuell Einfluss nimmt auf die Kulturszene und die Kunstwelt, das erklärt Martin Mittelmeier in dieser Sendung. Außerdem im Programm der Büchercheck, der heute ein Krimi-Check ist. Der lange Atem der Vergangenheit, so der Titel dieses Krimis. Die Sendung Kulturlust in HR Info. Am 5. Februar 1916 kamen in der Spiegelgasse in Zürich Künstler und Weltkriegsgegner zusammen, um im Cabaret Voltaire ihre Verzweiflung über eine bürgerliche Kultur in die Welt zu schreien, die den Ersten Weltkrieg mittrug. Es ist die Geburtsstunde des Dadaismus. Dada, das war Rebellion, Antikunst, Spieltrieb und grober Unsinn zugleich. Dada wollte die bürgerliche Kultur unterwandern. Und die Stadt Zürich feiert das große Jubiläumsjahr 2016 im Landesmuseum, im Kunsthaus und natürlich dort, wo Dada entstand, im Cabaret Voltaire. HR-Inforeporter Rainer Hartmann war dort.
Dada war geboren, auch wenn der Name noch nicht gleich in der Welt war und keiner ahnen konnte, was für eine große Bewegung da geboren war.
Dada.
Abgeleitet aus der Kleinkindsprache.
Dada.
Negation, Provokation, Parodie und künstlerischer Widerstand gegen den Wahnsinn des laufenden Ersten Weltkrieges. Eine Kunstbewegung, die Regeln brach, die sich aber auch selbst nicht ganz ernst nahm. Das Cabaret Voltaire gibt es heute immer noch in Zürich, an alter Stelle fast unverändert mit Bar und Bühne. Der heutige Chef Adrian Notz über das, was hier vor 100 Jahren passierte.
Dann kommen Leute, die in ein Cabaret wollen und gute Unterhaltung sehen. Und dann steht vorne einer wie Hans Arp und spricht über abstrakte Kunst oder ein Hugo Ball, der irgendwelche philosophischen Manifeste vorliest. Und die Dadaisten haben dann natürlich versucht, Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie halt auch das Publikum provoziert haben und beschimpft haben.
Die Verballhornung der Sprache bereitet den Künstlern eine kindliche Freude. Noch nicht in Berlin, Paris oder New York wie später, sondern erstmal in Zürich.
Die Schweiz war ein neutrales Land. Da kamen halt viele Künstler und Intellektuelle, Wissenschaftler auch. Und ich glaube, Zürich war damals halt wie so ein Auffangbecken von all diesen Fahnenflüchtigen und Kriegsgegnern.
Dada ist der frühe Punk. Von Zürich aus wird das Establishment attackiert. Alles ist auf skandalöse Aktionen ausgerichtet. Die Dadaisten rocken den Laden.
Ich glaube, was die Dadaisten wollten, ist so darauf aufmerksam machen, dass man die Welt nicht nur wissenschaftlich, rational und logisch verstehen kann, sondern dass es auch Unerklärliches gibt und Magie.
Bis heute berufen sich Künstler auf Dada. Das Video der Gruppe Franz Ferdinand zum Beispiel ist ganz in diesem Stil produziert. Lady Gaga nennt sich Dada, so wie Trio früher.
Da, da, da. Da, da, da.
Dada ist spontan, urwüchsig, rebellisch, komisch. In der Dada-Tradition stehen zum Beispiel Aktionen wie die von Pussy Riot. Auch Dadaisten wurden früher für anarchistischen Protest eingesperrt. Oder nehmen wir heute Menschen, die kostenlos Umarmungen anbieten, die Free Hugs, ganz im Sinne der Dadaisten. Der Schweizer Schriftsteller Peter von Matt findet, ihr Freiheitsdrang ist das ganz Besondere an dieser Bewegung.
Die sind vorgestoßen in neue Formen von Kunstmachen. Und das hat sie selber in eine Trance versetzt.
Rainer Hartmann auf den Spuren, wo Dada ins Leben gerufen wurde, dem Cabaret Voltaire in Zürich. Die Künstlerbewegung Dada wurde vor 100 Jahren geboren. Dada, das war nicht bloß eine provokative Nonsensaktion durchgeknallter Künstler und deren Freunde. Nein, Dada ist mehr. Aber was genau? Etwa dieses Lautgedicht von Kurt Schwitters?
Lange Trügel, pepepepepe, oka, 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 oka. Lange Trügel, pipipipipi, züka, 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 Züka. Lange Dirgel, Rm, Rm. Lange Dirgel, Ziulen, Trill, Lüm, Tüm, Trill. Lange Dirgel.
Ein Ausschnitt von Kurt Schwitters Lautgedicht Ursonate. Was ist Dada? Das wollte ich von Martin Mittelmeier wissen. Er hat aus Anlass des 100-jährigen Geburtstages von Dada ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Dada, eine Jahrhundertgeschichte. Herr Mittelmeier, was ist nun Dada?
Dada ist zum einen ein historisches Phänomen, eine Kunstbewegung, die 1916 sich gegründet hat, aus einem kleinen Züricher Kabarett heraus, wo Leute sich zusammengefunden haben, zur Zeit des Ersten Weltkrieges gemeinsam etwas zu machen, ihre verschiedenen Interessen zusammenzufügen in eine Abendunterhaltung, Veranstaltung, und wo sich mit der Zeit langsam etwas herauskristallisiert hat, wo die sich gedacht haben, das können wir doch mal benennen, das können wir doch vielleicht sogar als Dada benennen.
Ging es dabei nur um Provokation, um Nonsens, weil die Welt ja durch diesen Ersten Weltkrieg aus den Fugen geraten war, oder um was ging es da genau?
Das spielt natürlich mit rein. Die meisten der Leute sind da, weil sie vor den Kriegen ihrer Heimat, also vor den Kriegsverwicklungen ihrer Heimat fliehen, und sie sehen sich gegenüber einer Gesellschaft, die aus den Fugen ist, oder einer Kultur, die sich insofern erledigt hat, weil sie dazu gedient hat, für den Waffengang zu mobilisieren. Aber es sind auch Künstler, Lebensstrategen, die natürlich eine gewisse Geschichte mitbringen, die künstlerische Interessen mitbringen und die dann genährt von all den ästhetischen Avantgarden, die es auch vor dem Ersten Weltkrieg ja schon gab, ein Kabarett machen, also etwas, wo sie auch Abend für Abend Leute unterhalten müssen und dort sich dann auch etwas wie eine gemeinsame Unternehmung ergibt, die eine gewisse Schrillheit hat, die sich bis zur Provokation auch steigert. Zunächst aber durchaus einmal auch etwas ist wie eine Selbstberauschung.
Wieso wird der Geburtstag von Dada auf dem 5. Februar 1916 datiert?
Weil das der Termin ist, wo Hugo Ball, ein Dramaturg, der aus München und Berlin kommt, mit seiner Freundin Emmy Hennings, einer Kleinkunsthängerin sozusagen, das Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1 in Zürich gründet. Also zum ersten Mal dort einen Abend bespielt und ganz viele Leute einlädt dazu. Viele kommen zufällig, ein paar lädt er auch ein, die er schon kennt. Dort beginnt also zum ersten Mal die Gründungsmannschaft zu agieren.
Sie haben in Ihrem Buch Dada, eine Jahrhundertgeschichte, erschienen im Sita Verlag jetzt, darauf hingewiesen, dass Dada nicht plötzlich aus dem Nichts erscheint, dass es zuvor auch schon Bewegungen gab, die sozusagen in Dada münden. Kann man das konkretisieren?
Ja, also zunächst ist Dada, der Name entsteht ja dann auch erst. Zunächst heißt der Ort einfach Cabaret Voltaire, aber sie machen Abendveranstaltungen, wo sie eigentlich Kuratoren ihres eigenen, ihrer vielfältigen Interessen sind. Und da findet natürlich der Kubismus statt, da findet der Futurismus statt. Hans Arp ist mit dabei, ein bildender Künstler, der ein paar Bilder aus seiner Sammlung auch ins Cabaret Voltaire hängt. Das sind dann Zeitschriften von Marinetti, also dem Futuristen, oder es ist auch ein Picasso hängt dort. Es ist auch der frühe Expressionismus. Später wird sich Dada gegen das, was aus dem Expressionismus in den 1917er Jahren geworden ist, auch stark wenden. Aber auch daraus kann es schöpfen, aus all den Spracharbeiten, die zum Beispiel in einer Zeitung wie die Aktion von Franz Pfemfert auch vor dem Ersten Weltkrieg, also in den 1912er Jahren, entstanden ist.
Und ich meine, Sie haben es ja schon zum Teil erwähnt, aber ist es eine politische Haltung, die da entsteht, oder ist es eine gesellschaftskritische Haltung?
Eines der schönen Koinzidenzen der Weltgeschichte sozusagen ist, dass Dada in derselben Gasse wohnt wie Lenin 1916. Mhm. Das sind nur ein paar Hausnummern voneinander entfernt. Und dann kann man ja sehr schön darüber nachdenken, wie sich die unterschiedlichen Revolutionen sozusagen im gesellschaftlichen und im ästhetischen dann entwickeln. Aber wenn Sie die Unterscheidung machen zwischen Politik und Gesellschaftskritik, muss man auf jeden Fall sagen, es ist eher gesellschaftskritisch, weil es ist ein Spielen mit dem ästhetischen Material. Es ist, wenn man jetzt eine politische Botschaft sagen will, würden die Dadaisten sofort wieder sagen, gut, aber das ist schon zu sinnhaft. Das ist schon wieder, wir benutzen das sprachliche Material schon wieder zu sehr, um eine Ideologie, auch wenn es vielleicht eine, die uns gefällt ist, um die zu nähren.
Würden Sie sagen, Dada wirkt bis heute noch nach? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass wir ja heute durchaus Parallelen zur damaligen Zeit der Dadaisten ziehen könnten. Also diese Verwirrtheit, diese Vielfalt an Informationen, die uns heute überflutet, das war ja ein bisschen auch die Situation damals.
Absolut. Ich glaube eben auch, dass die Art von Komplexität, die am Anfang des 20. Jahrhunderts auf den durchschnittlichen Menschen einströmt, durchaus Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir heute ausgesetzt sind. Und da könnte, wenn man es dann abstrahiert sozusagen, ästhetische Strategien anbieten, dieser Komplexität gerecht zu werden, sich auf die Augenhöhe der eigenen Gegenwart zu bringen und subversiv zu sein gegen zu schnelle Versuche, diese Komplexität wieder zu verkleinern in etwas wie Nation oder von mir aus Vorgartenhaus oder Familie oder so. Ja. Das hält keiner lange aus, aber man kann eben immer gegen Verkrustungen von Sinnhaftigkeit, von Pathos, von Ideologie versuchen anzugehen. Und da hat Dada schon ein paar Strategien bereitgestellt, auf die man immer wieder zurückgreifen kann.
Aber das bedeutet nicht, dass diese Strategien unbedingt revolutionär sein müssen oder das System in Frage stellen müssen.
Eben nicht. Dada hat partizipiert von Systembefragungen bei Dada Berlin. Aber das war eben dann immer eine Inanspruchnahme von Dada, wo man auch gemerkt hat, dass Dada dann sehr schnell wieder vorbei ist. Dada ist eigentlich im Kern so etwas wie eine Veränderungsmöglichkeit, ja, ein Transformierungsprozess. Dada in Paris ist dann auch schnell in den Surrealismus übergegangen. Mhm. Das ist auch das Interessante an Dada. Es ist eigentlich schnell wieder vorbei. Das hat damit zu tun, dass es kein System festsetzen will, sondern dass es eigentlich jede Art von System irgendwie versucht zu befragen.
Der Publizist Martin Mittelmeier war das. Er hat das Buch Dada, eine Jahrhundertgeschichte geschrieben, erschienen im Siedler Verlag. Herr Mittelmeier, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dada wirkt bis heute noch nach, sagte Martin Mittelmeier im Gespräch. Das beweist im südhessischen Funkstadt der Dichter und Autor Friedhelm Kentler. Er behauptet von sich, kein Dadaist zu sein, sondern ein Wowoist. Was damit gemeint ist, das erklärt uns hr-Inforeporter Raphael Stübig, der Friedhelm Kentler in Funkstadt besucht hat.
Ja gut, hört ihr mich?
Ja!
Okay, ich euch auch. Schade.
Im Haus Wildkind, einem Hort für Kreative mit Künstlerwerkstatt und kleiner Bühne, hat Friedhelm Kentler vor gut 3 Jahren seinen Platz gefunden. Dort findet er viel Ruhe fürs Textschreiben und hin und wieder auch Zeit für Auftritte mit Freunden und trostreichen Liedern.
Was brauchst du, ist die Gattin erbost.
Trost!
Sieht die Mutter dich an, schlecht behost.
Trost!
Spiel mit Worten, Buchstaben oder scheinbaren Inhalten, das ist typisch Friedhelm Kentler. Er liebt den Rhythmus von Sprache, nimmt dabei nicht alles bierernst und rät von tiefgründigen Interpretationen seiner Texte dringend ab.
Ich möchte es gerne mal beispielhaft mit Ihnen machen.
Ein Schaf, es Messer, Gabel, Friede, den Rest.
Das ist doch wirklich nicht schön. Also dieses Dahintergehen und plötzlich verstehe ich es und weiß, wo hat der Dichter sein Zeug her. Sagt mir das noch was? Ein scharfes Messer gab Elfriede den Rest?
Ich nehme Worte als Gestalten und da sehe ich eine Dada-Ähnlichkeit, um mich nicht durch sie verführen zu lassen, sondern um sie zu begreifen, also nicht mit Worten begreifen, sondern erstmal die Worte begreifen.
Friedhelm Kentler wurde 1950 in Hannover geboren, als Kind der Nachkriegszeit. Damals war der Geist der Dada-Bewegung, die Ablehnung einer tradierten Kultur, noch hellwach.
Als ich begonnen habe zu schreiben und auch auf die Bühne zu gehen, habe ich sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet, die im Rahmen von Dada wunderschöne Programme gemacht haben. Und deswegen kam da einfach eine Verbindung zustande, die ich aber nicht unbedingt mit dem Begriff Dada so stark verbunden habe. Mich hat es interessiert, mit diesen besonderen Worten zu spielen.
Ich fange gleich mal an. Es sprach der Hahn zum Wasserhuhn, lass es uns im Wasser tun. Das habe ich ja noch nie getan, sprach das Huhn zum Wasserhahn und wollte schon fliehen, doch floh zu spät. Der Hahn, er war so aufgedreht.
In die Dada-Ecke hat sich der Wortartist auch nicht selbst gestellt. Das waren Kulturkritiker Ende der 1960er Jahre, als Kentler und befreundete Künstler damals regelmäßig in Clubs in Hannover auftraten, mit Nachkriegsliedern und satirischen Texten.
Dann kam ein Journalist bei einer Aufführung in die Garderobe und fragte dann nicht, ob das Dada sei. Er ging von aus und meinte, ob Dada in der heutigen Zeit noch angemessen sei. Und ich fand die Frage so schwachsinnig. Und ich wollte ihn loswerden und habe gesagt, das ist nicht Dada, das ist Wowo.
Das Wowo ist Friedhelm Kentler geblieben, bis heute. Es wurde sein Markenzeichen, Wowo als Frage auf die Antwort Dada. Seine Bühnenauftritte sind selten geworden. Am Schreibtisch im Funkstadt hält Friedhelm Kentler, der sich selbst als letzter lebender Wowoet bezeichnet, den Dadaismus mit seinen Wortspielen aber immer noch ein Stück am Leben.
Sei dir gewiss,
sei dir gewiss,
nicht für immer ist.
Ja, ich habe es gegründet, aber ich bin gleichzeitig der Letzte. Es beginnt jetzt so ein bisschen, dass hier und da Menschen manchmal das, was sie tun, als Wovo bezeichnen. Das ist sehr spannend. Also es wäre ein Grund, länger zu leben und zu gucken, was passiert.
Sei dir gewiss, dass es nicht für immer ist.
Der Dichter und Autor Friedhelm Kentler aus dem südhessischen Funkstadt. Kein Dada ist, sondern ein Wovo ist. Raphael Stübig berichtete. Kunst und Kultur gegen das Etablierte, das war die Basis der Dada-Bewegung, mit der wir die heutige Kulturlust-Sendung begonnen haben. Mit Gesang und anderen Performance-Aktionen gegen das etablierte politische und juristische System in Russland zu protestieren, das ist das Mittel der russischen Punkband Pussy Riot. Jetzt haben sie ein neues Musikvideo veröffentlicht, das als Frontalangriff auf den russischen Generalstaatsanwalt verstanden werden darf. Denn das Video heißt genauso wie der, Chaika. Aus Moskau, Bernd Großheim.
Eines vorweg, Fans der Rap-Musik werden nicht auf die Knie sinken, ob der Qualitäten von Pussy Riot-Frau Nadezhda Tolokonikova als Rap-Interpretin. Aber das ist es auch gar nicht, was die 26-Jährige sein will. Anlass des Musikvideos mit dem Titel Chaika ist ein Enthüllungsfilm des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny über den russischen Generalstaatsanwalt gleichen Namens und dessen Familie. Ich habe mir den Film angesehen und er hat einen starken Eindruck hinterlassen. Ähnliche Gefühle hat bei mir im vergangenen Jahr nur ein Spielfilm hervorgerufen, Leviathan von Zwergintsev. Aber aus meiner Sicht trifft Chaika dich stärker, weil er die Wirklichkeit widerspiegelt. Es geht dort um Tatsachen. Sobald man versteht, dass die Geschichte nicht erfunden ist, dass sie quasi unsere Realität zeigt, was uns umgibt, dann bekommt man auf einmal Gänsehaut. Deswegen musste ich darauf irgendwie reagieren. Von den bekannten Gesichtern der Band Pussy Riot taucht in dem Video nur das von Tolokonikova auf. Sie spielt eine Staatsanwältin in Uniform und High Heels und übrigens ohne die für die Band typische Gesichtsmaske. Immer wieder sind Szenen zu sehen, in denen Gefangene gefoltert werden. Im Text geht es um korrupte Staatsanwälte, die lieber im Ausland als in Russland Urlaub machen möchten, die sich Patrioten nennen und trotzdem lieber in der Schweiz leben würden. Im richtigen Leben ist der jüngere Sohn von Generalstaatsanwalt Chaika erst 27 und bereits Multimillionär. Vor kurzem hat er beispielsweise einen Millionenauftrag von der Stadt Moskau bekommen, die Müllabfuhr abzuwickeln. Der ältere Bruder hat in den vergangenen Jahren ein großes Geschäftsimperium aufgebaut, ein Netzwerk, in dem man offenbar auch vor Mord nicht zurückschreckt. Alexej Nawalny hat die Details mit seinen Aktivisten zusammengetragen. Er hat tausende Mitarbeiter, der Umsatz seiner Unternehmen beträgt mehrere hundert Millionen Dollar. Aber die Tätigkeit von Artyom Chaika und seinen Kollegen hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Es geht um Bandenkriminalität, rechtswidrige Geschäftsübernahme und Erpressung. Und das alles geschützt durch den Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation, Juri Chaika. Der Name Chaika taucht in dem Musikvideo von Pussy Riot nur im Titel auf. Und doch, Chaika heißt auf Deutsch Möwe und die flattert in dem Video immer wieder, geformt aus den beiden Händen von Nadezhda Tolokonikova durchs Bild. Ich fordere Generalstaatsanwalt Chaika zum Rücktritt auf und alle Mitglieder seiner kriminellen Familie. Zweitens möchte ich, dass mehr Menschen von Nawalnys Enthüllungen erfahren. Natürlich haben schon sehr viele den Film gesehen, aber ich hoffe, dass es mir gelingen wird, ihn so bekannt wie möglich zu machen. Vor kurzem ist die englische Version erschienen und das wird hoffentlich dazu führen, dass man den Kontakt zu Chaika auch im Ausland abbricht, zum Beispiel in der Schweiz. Und so zielt das neue Pussy Riot Video wohl vor allem auf Internetnutzer im Ausland. Der politische Einfluss der Band in Russland ist überschaubar. Pussy Riot hat hier keine riesige Fangemeinde. Ihre Aktionen sind in der Regel nicht massenkompatibel, ihre Musik nicht so herausragend, dass sie allein deswegen gehört würden. Und staatliche Medien ignorieren Pussy Riot geflissentlich. Trotzdem erheben die Frauen weiter ihre Stimme gegen das System in Russland. Angst vor einer weiteren Gefängnisstrafe hat Tolokonikova deswegen nicht. Eine Lagerhaft hat sie bereits hinter sich, bevor sie im Dezember 2013 von Wladimir Putin begnadigt wurde.
Ich liebe Russland. Ich bin Patriot.
Die russische Punkband Pussy Riot hat ein neues Musikvideo veröffentlicht, das als Angriff auf den russischen Generalstaatsanwalt verstanden werden kann. Bernd Großheim berichtete. Jetzt ist es mal wieder Zeit für einen Krimi in unserem Büchercheck. Der lange Atem der Vergangenheit von Val McDermott spielt in Edinburgh. In einer der Turmspitzen auf dem Dach eines baufälligen und leerstehenden Internats wird ein Skelett gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass der Mann vor Jahren erschossen wurde. Was wie eine normale Ermittlung beginnt, führt bald auf den Balkan und in die Wirren des damaligen Jugoslawienkrieges. Karin Trappe hat das Buch »Der lange Atem der Vergangenheit« gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Detective Chief Inspector Karen Peary vom Dezernat für Altfälle in Edinburgh steht zunächst vor einem Rätsel. Wer ist der Tote, der jahrelang in der Turmspitze lag, den scheinbar niemand vermisste? Spärlich die ersten Informationen über ihn. Das Opfer muss vom Balkan stammen. Er machte Bildering, kletterte also Gebäude hoch. Und dann führt die Spur zu der Professorin Maggie Blake von der Universität Oxford, einer Expertin für das frühere Jugoslawien. Mit ihrer Hilfe findet Peary die Identität des Toten heraus. Jetzt beginnt die Jagd nach dem Mörder. Parallel dazu wird von zwei Anwälten beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien erzählt. Sie sollen herausbekommen, warum etliche Kriegsverbrecher, gegen die ermittelt wurde, die aber bislang nicht verhaftet worden waren, ermordet werden. Die Hinweise müssen aus dem internen Kreis stammen, das ist allen klar. Aber warum und von wem? Ab und an kreuzen sich die Ermittlungen der schottischen Polizistin und der Anwälte. Doch erst eine Reise nach Kroatien bringt Karen Peary auf die richtige Spur.
Wie es geschrieben ist.
Val McDermott ist eine versierte Krimi-Autorin. Sie ist bereits ausgezeichnet worden für ihr Lebenswerk. Und so schafft sie es, die Leserin bis zum Schluss zu fesseln, obwohl einige Hinweise schon frühzeitig erkannt werden und die Lösung nicht wahnsinnig überrascht. Auch gibt es einige Abschweifungen und Längen in der Erzählung, aber vor allem die authentisch wirkenden Schilderungen der jungen Professorin von der Universität Oxford während der Belagerung von Dubrovnik machen das Buch »Der lange Atem der Vergangenheit« zu etwas Besonderem. Hier erfährt man, wieso Schuld und Vergebung manchmal unmöglich sind und wie lange Verbrechen in die Vergangenheit zurückreichen und die Zukunft bestimmen können.
»Als könne sie ihre Gedanken lesen«, sagte Maggie. Er war kein Fanatiker, wissen Sie? Er liebte sein Land. Aber er hasste das, wofür der Nationalismus auf beiden Seiten stand. Deshalb arbeitete er letztendlich für die NATO und die UN. Weil er erkannte, dass die Kämpfe keine Zukunft zuließen. Er hätte sich gefreut zu sehen, dass diese nächste Generation online miteinander spricht. Weil ihnen klar ist, dass mehr sie verbindet als trennt.
Wie es gefällt.
Der lange Atem der Vergangenheit ist als allererstes ein klassischer Whodunit-Krimi, also ein Krimi auf der Suche nach dem Täter. Val McDermott schafft aber in diesem Buch mehr als das. Man wird hineingezogen in den damaligen Balkankrieg. Ich habe verstanden, aus welchen zum Teil archaischen Gründen Menschen zu Mördern werden und wieder andere glauben, Gerechtigkeit durch Morden herstellen zu müssen. Die Personen sind ausführlich gezeichnet, ich konnte mich in sie hineinfühlen und verstand die Wunde eines Krieges und aller Kriege, deren Heilung Generationen andauert, wenn das überhaupt möglich ist.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Der lange Atem der Vergangenheit ist im Drömer Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Karin Trappe hat es für uns gelesen. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.